Das kleine Fritzchen kommt zu seiner Tante und sagt: Vielen Dank, Tante, für das tolle Geburtstagsgeschenk. Ach, das war doch keine Rede wert, sagt die Tante. Ja, sagt Fritzchen, das habe ich auch gedacht. Aber die Mutti hat gedacht, ich soll es trotzdem sagen. Keine Rede wert. Keine Rede wert. Das gibt es in einem ganz anderen Sinn nochmal wirklich verschärft, wo es wirklich eine große Bedeutung hat. Die Karte hat einer der Japan-Missionare gestaltet, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Interessant für uns ist der Zusammenhang zwischen dem Bild und dieser Textaussage. Die zwei Hände, die im Versinken sind und den Fisch oben halten, also das Bild für Jesus. Ich will Glauben halten, auch wenn ich selber dabei untergehe. Und das ist für uns so ungewohnt, oder? Dass man selber dabei untergehen könnte. Aber das ist die Geschichte der Christenheit. Und Petrus und Paulus und unzählige Märtyrer nach ihnen. Daran soll diese Skulptur erinnern. Wir haben es gerade gesungen. Lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod. Gell, das singt man so, das ist so toll. Aber das meint es eigentlich. Märtyrermuseum dort in Japan. Ich hätte nie gedacht, dass es dort eins gibt. Allerdings, als wir da hingeflogen sind, hatte ich im Flugzeug, gell, da fliegst du ja 13 Stunden und die Zeit geht schier nicht rum. Da habe ich rumgezippt und habe dann einen Film angeguckt, wirklich Hardcore, würde ich mal sagen. Martin Scorsese hat den Film, für den Film Silence, 30 Jahre lang sich damit beschäftigt. 30 Jahre mit den Märtyrern in Japan und dem, was sich damals abgespielt hat, bevor er das in einen Film dann reingebracht hat. Hauptperson ist ein katholischer Priester, der dann in diese ganze Mühle mit reingenommen wird, des Verfolgtwerden, des Verrats und all dieser Geschichten und der eigentlich an dem Punkt, wo er den Eindruck hat, von Gott verlassen zu sein, eine neue Gottesbegegnung hat. Märtyrermuseum, da steht es, dieses Zeichen eben davor. Gerd Strauß, der Missionar, hat uns das gezeigt und wie vielen anderen auch. Und wir sind dann mit ihm diese Stufen hinaufgeklettert. 309 Stufen, jede dieser Stufen steht für einen der Märtyrer, die dort ums Leben gekommen sind. Und das, obwohl am Anfang es richtig viel Erfolg gab bei der Missionsgeschichte. Franz Xaver, das war ein Jesuit, der in ganz vielen Ländern missioniert hat, der hat beschrieben, dass er 1549, dass er unter den Heiden kein Volk gefunden hat, welches dem Christentum zugänglicher gewesen sei als die Japaner. Aber dann hat irgendwann grausamste Verfolgung, Brutalität ohnegleichen eingesetzt. Die Leute sind zusammengetrieben worden und das, was ihr da seht, sind so Verhaue aus Bambusstäben und die Dörfer sind ein Dorf nach dem anderen zusammengetrieben worden und jeder musste durch diesen engen Dinger durchgehen und dann lag da entweder ein Kruzifix oder ein Marienbild auf der Erde und jeder musste da drauf treten. Und wer das nicht getan hat, der ist eben dann in dieser schlimmen Weise verfolgt worden. 1616 hat die japanische Obrigkeit nur noch die Möglichkeit gegeben, Todesurteil oder Absagen. Was anderes gab es nicht. Todesurteil, aber Absagen. Und das mit einem Eid gegen die, für die buddhistischen und die shintoistischen Gottheiten. Und das Ganze hat gedauert bis 1873, als das Land wieder geöffnet worden ist. Unwahrscheinlich lange Zeit, wo die wenigen Christen, die es noch gegeben hat, nur im Untergrund leben konnten, nur im Untergrund überleben konnten. Es gibt so ein paar Zeugnisse in diesem Museum, wo jetzt deutlich wird, gell, in diesem scheinbar ganz normalen Buch war was ausgespart, wo dann eben nochmal ein Kruzifix drin lag oder eine kleine Bibel drin lag oder sowas, wo man versucht hat, das zu verstecken, oder weil sie irgendwas brauchten, um sich zu orientieren, haben sie dann in Tassen unten ein Kreuz reingemacht, und wenn die Widersacher gekommen sind, dann hat man Tee drauf gegossen, dass das Kreuz nicht mehr zu sehen war. Unwahrscheinlich, was da sich damals abgespielt hat. Der Kirchenvater Tertullian, der hat es so gesagt: Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. An ganz vielen Ländern hat sich das so bewährt, hat sich das so gezeigt. In Japan nicht, oder vielleicht muss man sagen, in Japan noch nicht. Deswegen braucht es dort Menschen, die genau diese Botschaft weitergeben. Die Botschaft von der Gnade, und die davon ausgehen, ich achte mein Leben keiner Rede wert. Das hat der Missionar Gerd Strauß in ganzer Hingabe gelebt. Vor allen Dingen für die Leute, die durch den Tsunami und das Erdbeben und all die Folgen mit der Monsterwelle zu Schaden gekommen sind. Er hat Vertrauen aufgebaut über Jahre zu Menschen, die zu niemand mehr Vertrauen hatten, weil sie alles verloren hatten und weil sie es nicht wagten, über das, was sie Schlimmes erlebt haben, mit anderen zu reden. Hat uns sehr bewegt, als er uns da diese Orte dann gezeigt hat. Und es hat uns tief geschockt, als 3 Monate, nachdem wir mit ihm dort unterwegs waren, die Nachricht kam, dass er überraschend gestorben ist. Von jetzt auf nachher. Und ganz ehrlich, das verstehen wir heute noch nicht. Weil ich habe noch keinen Missionar erlebt, der so nah bei Menschen dran war, wie gerade er. Und wir haben gefragt, Gott, warum das? Den bräuchte es doch jetzt gerade, um die Botschaft weiterzugeben. Nur 1% der 127 Millionen Menschen in Japan sind Christen, wenn überhaupt. Aber jetzt gucken wir zu uns, von Japan weg zu uns. Da sieht es ja oft gar nicht so viel anders aus. Wir haben zwar alle Freiheiten, aber eben auch die Freiheit, Gott abzusagen. Und wenn man die Zahlen anguckt, in Hamburg waren 1970 80% evangelisch. 2015 waren es noch 30%, und von den Schulkindern sind es jetzt gerade noch 16%. Und dann wird deutlich, okay, unser Land braucht die Botschaft von Jesus wie jedes Missionsland. Unser Land braucht dringend die Botschaft von der Gnade Gottes. Jetzt müssen wir da nur ein bisschen einhaken. Ich achte mein Leben keine Rede wert. Das heißt nicht, mein Leben ist nichts wert. Also das ist so ein Spruch, oder? Also nicht mal mein Minderwertigkeitskomplex ist so gut wie der aller anderen. Nee, so ist nicht. Da müssen wir ganz, ganz genau hingucken. Nicht das Leben hat keinen Wert. Das wär entgegen der Botschaft des Evangeliums. Total entgegen von dem. Oder nicht, ich bin unbedeutend. Das geht so an den Aussagen der Bibel vorbei. Sondern ich streiche es jetzt so ganz, ganz kurz bloß ein bisschen mit euch an und würde euch so Mut machen, dem mal ein bisschen nachzugehen. Unser Leben ist so wertvoll. Unser Leben ist so kostbar. Das fängt ganz am Anfang der Bibel an. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau. Also über jedem Menschenleben liegt dieser Adel, dass er made by God ist, dass er von Gott gemacht ist, dass Gott am Anfang steht, über jedem Leben. Also verstehe, wenn ihr morgens in den Spiegel guckt und noch nicht so entfaltet seid und dann die Pickel seht oder die Haare, die wieder ausgefallen sind oder die Runzeln oder sonst irgendwas, dann guckt euch ein Mensch entgegen, den Gott als sein Ebenbild geschaffen hat. Das ist eine unendliche Würde, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Oder wenn ihr den Psalm 139 anguckt, dieses Staunen, dieses so fasziniert sein von der Schöpfungswirklichkeit Gottes. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Also versteht ihr, nichts von nichts wert oder unbedeutend oder sonst was. Wunderbar gemacht. Von Gott erdacht, von Gott gemacht, von Anfang an bei ihm wahrgenommen, bevor überhaupt jemand an ihn denken konnte. Und dann ganz groß in Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich finde das so genial. Wenn ihr in die Geschichte ein bisschen zurückgeht, dann ist eigentlich gerade durch die Botschaft des Evangeliums ist der Mensch aufgewertet worden. Davor wusste keiner, wann er geboren ist. Da hat man gesagt, wahrscheinlich in dem Jahr, in dem das große Unglück war, wo die Überschwemmung war oder sowas. Aber keiner hat es richtig festmachen können. Und durch die Wertigkeit, die das Leben bekommen hat, hat man dann angefangen, Kirchenbücher zu führen, wo der Name eingetragen worden ist und das Geburtsdatum eingetragen worden ist. Unter dem Aspekt, hey, wenn das so ist, dass Gott beim Namen ruft, dann ist der Name nicht unbedeutend, dann ist das Leben nicht unbedeutend, dann ist das Leben sowas von wichtig. Und interessant ja, in Jesaja 43, wenn die Beschreibung oder die Begründung dafür da ist, warum das Leben wertvoll ist, weil du teuer bist in meinen Augen. Also ich wünsche euch so, dass euch das immer wieder vor Augen steht, wenn ihr in den Spiegel reinguckt. Wirklich, wenn ihr euch seht, teuer in den Augen Gottes, wertvoll, von Gott gemacht, von Gott erdacht. Und Paulus bringt es dann auf den Punkt, er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns hingegeben. Wird er uns zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Der Höchstpreis ist für uns bezahlt. Höchstpreis ist bezahlt. Und da schließen wir jetzt diese kleine Exkursion ab. 1. Petrus 1, 18. Da wird es nochmal so richtig gebündelt gesagt. Hey, du bist unendlich wertvoll. Nicht billiger Plunder, nichts mit Ramschtisch oder sowas. Sondern der ewige Gott hat das Teuerste dran gegeben. Du bist teuer erkauft, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem Blut des Herrn Jesus Christus. Ein höherer Preis kann nicht gezahlt werden und ein geringerer Preis hätte nicht ausgereicht, um uns frei zu kaufen von der Macht des Bösen. Deswegen, wenn Paulus sagt, ich achte mein Leben keine Rede wert, dann müsste man es mehr so sagen, ich achte mich selbst keine Rede wert, weil ich um meinen Wert weiß. Also über mich muss nicht geredet werden, weil ich weiß schon, was ich wert bin. Ich weiß, was ich wert bin vor Gott. Und ich will nichts anderes als meine Berufung leben, von der Gnade zu zeugen. Ich bin mir meines Wertes bewusst. Gott möge schenken, dass das ganz, ganz tief in uns hineinsinkt. Weil ich bin tief davon überzeugt, ganz viele Probleme, die wir auch im Miteinander haben, hängen damit zusammen, dass wir nicht gesettelt sind, also nicht festgemacht sind in diesem tiefen Wissen, wertvoll, wertgeachtet und von Gott wertgeschätzt zu sein. Wer das weiß, muss seinen Wert nicht abhängig machen von dem, was andere über ihn denken oder sagen. Das gibt eine unwahrscheinliche Freiheit. Es kommt nicht drauf an, was irgendwer über mich denkt, was irgendwer über mich sagt. Nicht mal, was ich über mich denke oder was ich denke, was andere über mich denken. Sonst kommt drauf an, was Gott über mich ausgesprochen hat. Wertvoll vor ihm. Also, deswegen, ich achte mein Leben keine Rede wert, weil ich um den Wert des Menschen weiß. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte auch gelesen habt oder gehört habt. nach diesem großen Unglück am World Trade Center, wo so viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind, da hat der amerikanische Staat gesagt, die Leute müssen entschädigt werden. Und die haben gesagt, das muss jetzt niederschwellig geschehen, also nicht mit viel Bürokratie. Nur ein Mann soll sich darum kümmern, dass alle entschädigt werden. Kenneth Feinberg, 3 Jahre lang hat er sich Tag um Tag mit Betroffenen getroffen, um dann mit ihnen zu überlegen, wie viel ihnen zusteht. Er sprach mit Witwen, deren Männer bei der Feuerwehr gewesen sind, die retten wollten und die dann selber ums Leben gekommen sind. Dann mit Leuten, die im Villenviertel gelebt hatten, wo die Kinder auf Elite-Schule gingen und jetzt plötzlich kein Geld mehr da war für diesen Prunk und Pracht, die sie bisher hatten. Und eigentlich würde man ja sagen, im Tod ist jeder gleich. Aber der Staat hat es ihm aufgegeben, er muss sich orientieren an den Gehältern, die Leute hatten. Und es war sowas von schwierig. Was wird gezahlt für eine Ex-Frau? Was wird gezahlt für eine gleichgeschlechtliche Partnerbeziehung, die geheim gehalten worden ist und die sich jetzt hochgespült hat? Mehr als 7 Milliarden Dollar hat der Mann verteilt auf 5.562 Menschen. Für einen Mann ohne Papiere bekamen die Angehörigen 250.000 Dollar. Kellner 500.000, für einen Börsenmakler mal 2 Millionen, mal 6 Millionen, eben je nachdem, wie viel der vorher verdient hat. Und dieser Mann, Feinberg, der hat erzählt, es war so katastrophal, wenn dann die persönlichen Schicksale noch mit reinkamen. Wenn dann eine Frau gesagt hat, ich war 36 Jahre mit meinem Mann verheiratet und wir waren glücklich bis dort raus. Und dann eine junge Frau kam und gesagt hat, und wir waren gerade mal 4 Monate verheiratet und wir waren auch glücklich. Mir steht eigentlich mehr zu, weil ich viel mehr lebe mit meinem Mann noch gern gelebt hätte. Dieser Mann hat gesagt, er betet dafür, dass niemals wieder jemand eine solche Rolle wie er spielen müsste. Zu überlegen, wie viel ist der andere wert. Mir ist es so wichtig geworden beim Vorbereiten, das ist das Große, was wir vom Evangelium haben. Also das Evangelium ist viel, viel mehr wert als noch ein paar Millionen oder sowas. Jeder Mensch ist Gott, so hat es einer mal ausgedrückt, einen ganzen Christus wert. Jeder Mensch ist Gott einen ganzen Christus wert. Und weil das so ist, deswegen muss jedem Menschen gesagt werden, dass er wert ist und dass er von Gott geliebt ist. Das steht hinter diesem Vers. Achte mein Leben keiner Rede wert, weil die Menschen so wertvoll sind. Es geht nicht um mich, sondern um Gott. Zu schade um jeden, der ohne Jesus verloren geht. Das hat ihn angetrieben. Ich will das Evangelium sagen, wo es irgendwie geht. Wenn es geht, dann auch noch in Rom, also in der Machtzentrale. Das hat ihn angetrieben. Und wenn ihr seine Geschichte mal ein bisschen lesen wollt, 2. Korinther 11, ist beschrieben, ich habe mehr gearbeitet, bin öfters gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, bin oft in Todesnöten gewesen. Und so geht es dann fort über ganz viele Verse, wo Paulus sein Leben beschreibt. Unter diesem Aspekt, ich achte es keine Rede wert. Wenn es nur dazu hilft, dass Menschen von dem Evangelium der Gnade hören, wenn andere mitbekommen, dass sie geliebt sind, wenn andere sich von Gott gerettet werden. Wir haben das früher gesungen, die Älteren kennen das vielleicht noch. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Das ist so. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Wir leben im Umfeld, wo das viele nicht mehr wissen. Viele wissen nicht, dass sie von Gott geliebt sind. Die haben ein ganz anderes Gottesbild. Die haben nicht das vor Augen, dass Gott sein Liebstes für sie drangegeben hat. Und sie können es nur erfahren, wenn sie es von uns weiterhören. Dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt, so hat es dann in dem Vers geheißen. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Das ist Evangelium pur. Und das andere, ich achte mein Leben wert. Okay, da sind wir ein bisschen hinterher gewesen, weil ich um den Wert der Gemeinde weiß. Das hat den Paulus angetrieben. Gemeinde, also das, was wir zusammen sind, ist für Gott kostbar. Als wir damals über das Amt der Ältesten und sowas nachgedacht haben, da sind wir immer wieder drauf gestoßen, dass es dann heißt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch Gott eingesetzt hat, zu aufsehen, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Gemeinde ist das Kostbare vor Gott. Er hat sie in aller Bruchstückhaftigkeit, wie wir ja auch sind, gell? Mit all den Macken und Runzeln und Ecken und all dem, was einem auch nicht gefallen kann. Er hat sie erlöst, erkauft und er sagt, dass selbst die Hölle sie nicht überwinden kann. Gemeinde ist gefährdet von außen. In der biblischen Geschichte ist es nichts Besonderes, dass wir so den Luxus haben, unbedrängt zu sein. Ist eigentlich eher unnatürlich. Jesus hat gesagt, also meines Namens willen werden sie euch verfolgen. Das hat, glaube ich, von uns noch niemand erlebt, oder? Mal ein bisschen schräg angeguckt worden oder mal ein bisschen spöttische Dings, aber das war's dann schon. Bedroht von innen. Und der Paulus, der sagt, hey, es lohnt sich. Der Einsatz um Menschen und der Einsatz für die Gemeinde lohnt sich. Und da kommt es jetzt nicht drauf an, dass ich auf meine Kosten komme. Ich will meine Berufung leben. Meine Berufung leben, Zeuge der Gnade Gottes zu sein. Ich achte mein Leben keiner Rede wert. Das mal für sich so zu sagen, es kommt mir nicht auf mich an, sonst kommt mir darauf an, dass ich meine Berufung lebe, ein Zeuge der Gnade Gottes zu sein. Wenn ich nur meinen Lauf vollende, jetzt sprechen mal die Älteren unter euch besonders an. Das bewegt mich seit Jahren in der Weltchristenheit, der Allianz, da gibt es so diese Formulierung, to finish well. Wo immer wieder Leute sagen, Gott, ich möchte zu einem guten Ende kommen. Also ich möchte nicht nur, dass mein Leben noch ein paar schöne Jährchen hat und dann so ausplätschert, sondern ich möchte, dass mein Leben seine Berufung erfüllt. Dass ich mit meinen auch abnehmenden Kräften meinem Herrn diene, Zeuge der Gnade bin. Dass ich den Lauf vollende, dass ich ans Ziel ankomme mit den anderen und möglichst viele mitnehme, das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Und für Paulus ist das Entscheidende, zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Das ist unsere gemeinsame Berufung. Versteht ihr? Das ist jetzt nicht Paulus, sondern das sind jetzt wir. Zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Ich bin so froh, wir müssen niemanden überzeugen. Das ist immer schräg, wenn wir jemanden überzeugen wollen. Wir dürfen bezeugen, davon erzählen, was wir selber erleben. Was es heißt, dass wir von seiner Vergebung leben dürfen. Von seinem Gnädigsein. Von seiner Fürsorge. Von seinem Führen und Bewahren auch durch alle Hoppelstrecken unseres Lebens hindurch. Gnade groß machen. Gnade, das ist das Thema, was den Paulus umgetrieben hat. Und ich wünsche mir so, dass es das Thema ist, das mein Leben immer wieder antreibt. Nicht eine Gesetzlichkeit, nicht eine Leistungsfrömmigkeit, sondern das Berührtsein von der Gnade Gottes. Gott liebt mich so unglaublich. Das müssen doch andere auch mitbekommen, dass sie geliebt sind. So, und jetzt machen wir einen kleinen Sehtest. Nee, soll euch nur mal einen kleinen Punkt geben, mitgeben, zum dem mal selber nachgehen. Das ist so spannend, wenn ihr die Briefe des Paulus anguckt, dann fängt er jeweils mit Gnade an und hört mit Gnade auf. Ich habe es jetzt extra mal der Reihenfolge da drauf getan, dass man so vor Augen hat, jeder Brief des Paulus fängt mit der Gnade an und hört mit der Gnade auf. Und ich habe gedacht, boah, was ist das für eine tolle Botschaft, gell? Dass das Leben eingewickelt ist in Gnade. Und gell, dass auch das, was manchmal ja ein bisschen herb rüberkommt, wenn ein Korintherbrief guckt oder Galaterbrief guckt, was da so verhandelt wird, aber dass das alles, was gesagt ist, eingepackt ist in die Botschaft von der Gnade. Gnade, das heißt doch, dass Gott sich unseres Ungenügens annimmt. Das berührt mich immer wieder neu. Gott nimmt sich unseres Ungenügens an und macht aus unserem Ungenügend ein Genügend. Gnade ist doch das, was nicht nur unsere Defizite löscht, sondern was uns immer wieder neu das Potenzial gibt zum Durchstarten, der uns ausrüstet mit Liebe und Barmherzigkeit und seinem Segen. Gnade ist das Eis, was das harte Herz schmelzen lässt und den Blick freigibt für die anderen. Ich bin tief davon überzeugt, der kann am besten Zeuge der Gnade sein, der Gnade immer wieder neu erlebt. Sonst ist was Theoretisches. Deswegen geht es immer wieder darum, dass wir uns der Gnade Gottes ausliefern, dass wir unser Leben hinhalten vor ihm, dass er uns seine Gnade schenkt, dass wir dann zu Begnadigten werden und zu Menschen, die verändert leben können. Ganz neu in der Beziehung zu Gott, aber auch ganz neu in der Beziehung zu sich selber, die auch gnädig sein dürfen zu sich und gnädig zu den anderen. Das Große, seine Gnade deckt meinen Mangel ab. Was bin ich froh, dass das so ist. Seine Gnade deckt meinen Mangel ab. Seine Gnade macht aus dem Ungenügen meines Lebens ein Geliebt von Gott. Seine Gnade ist Halt im Leben und im Sterben. Es wäre so wichtig, dass jeder von euch das für sich hört. Dass wir da jetzt nicht an Paulus denken oder an die Märtyrer in Japan oder an den Gerd Strauß oder sonst was, sondern dass wir an uns denken. Jeder von uns ist wichtig als ein Liebesgedanke Gottes, um Zeuge der Gnade Gottes zu sein. An seinem Platz, mit seinen Möglichkeiten und auch mit seinen Grenzen. Zeuge der Gnade Gottes. Wir dürfen fröhlich bezeugen, dass wir Jesus kennen. Wir dürfen fröhlich bezeugen, dass wir von seiner Gnade leben. Wir dürfen fröhlich bezeugen, dass er der Halt unseres Lebens ist. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Jesus Christus, ist eigentlich unvorstellbar, wie wertvoll wir dir sind, dass du dich drangegeben hast für uns, dass du den Himmel verlassen hast für uns und dass du uns deine Treue zeigst jeden Tag. Ich bitte dich herzlich darum, lass uns das tief verinnerlichen, dass es unser Leben berühren kann, unser Leben froh machen kann und unser Leben gelassen machen kann, weil wir uns dir überlassen haben. Und dann bitte ich dich, guter Herr, lass uns nicht so sehr um uns selber drehen, sondern lass uns Zeugen deiner Gnade sein. Fingerzeig auf deine Liebe und ein Hinweis auf dein Erbarmen. Amen.